Hallo und guten Tag und vor allem ein großes Dankeschön, dass Sie uns hören. Uns, podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern, hier mit Folge 43. Die kommt aus dem Künstlerhaus Edenkoben, das bekanntermaßen vor allem der Literatur gewidmet ist. Die wichtigste und eine international bekannte Reihe darin ist die jährliche Übersetzerwerkstatt Poesie der Nachbarn. Dabei treffen 5, 6 Dichterinnen und Dichter eines europäischen Landes auf Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und übersetzen im Laufe eines mehrtägigen Workshops deren Gedichte. Diesen Workshop, den gibt es schon länger, ich glaube sogar seit über 30 Jahren. Schon lange leitet ihn Hans Till, selbst ein Autor von Lyrik und anderen Dingen und Übersetzer, und vor allem seit 2010 Leiter des Künstlerhauses des Landes Rheinland-Pfalz hier in Edenkoben. Er sitzt neben mir. Die anderen in der Runde sind die Schriftstellerin und Übersetzerin Odile Kennel und der Autor André Schinkel, sowie die Lyrikerin und Essayistin Violette Grigorian und die armenisch-deutsche Literaturwissenschaftlerin Professor Armenhui Trost-Abgarian. Und spätestens jetzt wissen Sie, aus welchem Gastland dieses Jahr die Autorinnen und Autoren der Übersetzerwerkstatt Poesie der Nachbarn kommen. Und damit Sie ein ungefähres Gefühl dafür kriegen, wie das klingt, wie armenisch klingt, liest Ihnen Violette Grigorian zunächst ein Gedicht. Später hören wir es auf Deutsch, aber sie liest es auf armenisch, zumindest den ersten Teil davon. Bitte.
Tah anavart iberak kalitoriso. Zali, zali, zalikas, pastalik halbalikas, zainazushku talikas, anlezuz albalikas, gigagangur talikas, amenagul batlikas, vartashartung patsikas, anlusamut khatsikas, totofhoshjat patikas, horotik batpatikas, jiriku kachkachikas, galuhguvan pachikas, Չար խաղաց կուն բալիկս, մշտական գուն վալիկս, խարտիշած ամպապլիկս, գլխիտ տված բամպլիկս, ծապծապի կապլեկպիկս, տապը մտած խապլիկս, մերտ անդրաշ ու մերտել բմբլահան սապրիկս, սապրագլուխ տապլիկս, անբարբար շրթունքիկս, վարդավար վարդշունչիկս, հարսնաբար լուրմունջիկս, ներսկցող ու դնջիկս, սիրտը դող տրտունջիկս, ճող պուճախ ու քունջիկս, խունջիկ մունջիկ փունջիկս, սարի լալա սմբուլս, բաղի բալա բլբուլս, ճնջուղի թև թռիկս, հևի հև թրբռիկս, սասնախև ու ծռիկս, բազմաձև դև ֆռիկս, վարման հնոց ֆռիկս, անմարբոց ու ժռիկս, ճրճրան ու ճռիկս, աղունիկ աղբորիկս, սրտիկը դաղբորիկս, քաջ զավակ տալբորիկս, կարմրատոտիկ լորիկս, լորիկս պլորիկս.
Ja, vielleicht sollen wir das, was jetzt so sehr nach Chikas und Tzatziki geklungen hat, also griechische Mädels essen Tzatziki, nein, spanische oder südamerikanische Mädels essen Tzatziki, mal hören, wie das auf Deutsch klingt. Odile Kennel, Sie haben es übersetzt.
Genau, und ich lese jetzt vielleicht erstmal den Teil, den Sie auch gelesen hat, okay. Ne? Und der dann brutal von der Mutter unterbrochen wird, die dann anruft, und die Dichterin voll quatscht in dem Gedicht. Okay. Aber ich lese es bis dahin. Unvollendete Ode an die Klitoris. Klit, klit, Klitoris mein, Zappellieschen winzig fein, verstummter kleiner Stammler mein nicht vernommenes Zwitscherlein, mein holdgelocktes Bullelein, mein nimmer sattes Schlündelein, mein rosa Lippenfotzelein, mein fensterloses Kämmerlein, brabbelndes Plappertäschlein mein gurgend sprudelnd Brünnelein, mein flatterhaftes Kichererbslein, mein prahlerischer Luftikus, mein spielbereites Luderlein, mein ewig aufrecht Falluslein, mein blond bezopftes Engelein, mein maßgeregelt Pechvöglein, mein klitt klar, klar Witterlein, mein gut verborgenes Tricksterlein, mal unrasiert, mal gerupft und gefedert mein glänzend dreistes Glatzelein, mein wortverlorenes Lippelein, mein rosa-rosig Rosenodem, brautbescheidenes Flüsterlein, zugeknöpftes Pokerminlein,
hasenherzig Jammerlein, mit kitzlig Ritzen Winkelein, mein neckisch fesches Sträußelein, mein Mauerblümchen Enzian, mein Spatzenflügel Fliegerlein, mein Gartenfindling Nachtigall, mein atemloses Hüpferlein, tollkühn Verrückter aus Sassun und unstet kreisend Teufelein, mein lichterlohes Öfelein, mein kühnes ewig Flämmelein, mein quietschig quirlig Krillelein und anmutig Turteltäubchen mein, Herzschmerz Versteckerlein, Bergvagabundin klitzeklein, Fidiralala mit rotem Bein, lieblich liederliche Eierlein.
Soweit hat Violett Grigorian gelesen. Lesen Sie es ruhig noch zu Ende. Okay. Es kommen noch zwei Drittel etwa.
Dann genau, und es gibt dazwischen einen Iran-Teil Persisch. Das lese ich so, wie ich es denke, aber das ist, glaube ich, schon in Ordnung. In dem Moment rief meine Mutter an und sagte, mein Spatz, sagte sie, kannst du mir mal erklären, warum du aus Amerika wiedergekommen bist? Hättest du es nicht mal ein bisschen länger da aushalten können und dir diese Green Card schnappen oder was? Ich meine, du hattest Arbeit, du hast Geld geschickt und das alles und wir sind irgendwie um die Runden gekommen, Schätzchen. Aber jetzt, der Strom und das Wasser, wie sollen wir das zahlen? Warum haben sie diesen verdammten Wassermesser eingebaut? Und dein Bruder denkt gar nicht dran. Ich meine, er könnte es ja mal aufknacken, das tun doch die Alteingesessenen hier auch. Sie bauen, was weiß ich, was sie da reinbauen, Magnete oder keine Ahnung. Aber dieser verdammte Wassermesser dreht sich und dreht sich wie ein wildes Tier. Und es ist schon Winter. Woher sollen wir das Geld nehmen für die Gasrechnung? Kannst du mir das mal verraten? Und das ist ja noch Pillpall im Vergleich zum Rest, Schätzchen. Ich sag dir was. Der Tag, an dem wir aus Teheran weg sind und in dieses dreckige Nest gekommen, war unser dunkelster Tag. Ich wollte ja sowieso nicht. Aber deine Großmutter, diese Etepetete, hat kaum die Hosen über die Knöchel gekriegt. So zicki-zacki war sie, hat vor der Botschaft geschlafen, nur damit sie unsere Familie ins Unglück werfen kann und unser Haus verderben. Und Serop hat dem Botschafter 10.000 Toman rübergeschmiert. Hilfe fürs Mutterland von wegen. Und dann sind wir hergekommen und haben gefunden, sowas nennt man Bestechungsschätzchen. Weißt du noch? Unser persischer Nachbar, Ahad Mersad, der mit dem Sohn, dem du deine Zähne in die Hand gejagt hast. Und dann hattest du ein Stück Fleisch im Mund. Jedenfalls, er sagt immer, Aga Khachik, Karanuna, Ni, Shuma, Karesh, Tbahi, Mikonin, Beshovari, Mirin, Keshvari, Ke, Daharie, Vorujo, Basgarde, Amaru, Yedara, Yeschätzchen. Aber wem sagst du das, Aga Khachik und seine Etepetete Mama wollten ja, hast du nicht gesehen? Ich wäre ja nicht hierher gekommen. Ich meine, dort war ich eine Khanum und hier dann plötzlich Genossin, Schwester. Als einer mich das erste Mal so genannt hat, bin ich rot geworden. Gott sei Dank verstehen Sie kein Persisch. Susu, so haben wir dich genannt, als du klein warst. Weißt du noch? Ich sag dir mal was, Susu. Aber nicht sauer werden und auflegen. Also, Elmira ist vorbeigekommen und hat gesagt, Davai, im Rathaus gibt Knochen mit Fett drin für Armen und Validen, für Borsch. Ach so, sage ich, Susu, ich bin also eine Invalidin und dein Vater ein Invalide? Na gut, dann hole ich mir das also mal ab. Aber du, die ganze Zeit vor deinem Computer, wirst ja blind wie ein Fisch. Und das alles ohne einen runden Pfennig, Schätzchen. Du tust mir schon leid, wir sind lästig für dich, oder? Ich warf schreiend den Hörer an die Wand. Hübsches Turteltäubchen mein, Herzschmerzversteckerlein, Bergvagabundin klitzeklein, wie die Ralala mit rotem Bein, lieblich-liederliche Eierlein, mein schrumpeliges Brüterlein, Fläumelchen und Zwetschgelein. Ah, nee, jetzt geht gar nichts mehr, ich bin draußen. Ad boy, das war's, finito, tamam, finis.
Vielen Dank, Odile Kennel. Wir kommen später auf dieses Gedicht zurück, denn ein Punkt wird sein, wir wissen alle, Armenien ist im Vergleich zu Mitteleuropa eine eher traditionelle Gesellschaft, ob das heute noch Proteste oder Empörung oder was auch immer auslösen könnte in Armenien. Dazu ganz sicher später. Jetzt zuerst mal weiter mit dem Anfang. Also Armenien, so viel wissen Sie, ist ein ziemlich kleines Land mit etwa 3 Millionen Einwohnern im Kaukasus zwischen Georgien, Iran, der Türkei und Aserbaidschan und glaube ich noch 3, 4 anderen, 8 glaube ich, Nachbarländer sind es. Wobei die Letztgenannten vor allem mit der Verfolgung, Bekriegung und Ermordung von Armeniern beschäftigt waren und sind. Die Türken haben ab 1915 einen großen Völkermord an den Armeniern verbrochen, den sie bis heute leugnen und dem geschätzt 1,5 Millionen Armenier zum Opfer fielen. Und die Aserbaidschaner haben sich gerade jüngst die armenisch bewohnte Region Bergkarabach unter den Nagel gerissen und überfallen. Und Putin hat dabei zugeschaut. Wir reden also heute über ein Thema, über das mehr oder weniger oder fast alle, die zuhören und ich selbstverständlich leider auch, so gut wie gar nichts wissen über armenische Sprache, über armenische Literatur, vor allen Dingen über Lyrik und natürlich vor allem über Lyrik der Gegenwart und bringen auch einige Beispiele. Es leben ungefähr, wenn ich das richtig gelesen habe, 10 Millionen Armenier im Ausland, sind aufs Ausland verstreut und nur 3 Millionen im Kaukasus. Heißt es, dass es mehrere armenische Literaturen gibt oder Sinn machen würde, von 2 oder 3 armenischen Literaturen zu reden? Und um es noch, ich frage die Literaturwissenschaftlerin, um es noch komplizierter zu machen, es gab vorher auch schon, also im 19. Jahrhundert und glaube ich auch so noch im 20. und früher erst recht, sowas wie Ostarmenisch und Westarmenisch, waren das nur verschiedene Dialekte oder wirklich eigenständige Sprachen?
Das Armenische ist eine indogermanische Sprache und hatte 3 Entwicklungsstufen, Altarmenisch, Mittelarmenisch und Neuarmenisch. Und das Modernarmenische hat 2 literarische Zweige, Westarmenisch und Ostarmenisch. In dem Westarmenischen liegt das Konstantinopolitanische Dialekt, Istanbuler Armenisch, und dem Ostarmenischen liegt Dialekt von Jerewaner Dialekt zugrunde, also von heutigen Hauptstadt Jerewan. Und Sie haben vollkommen recht, Armenien war ja geteilt zwischen Osmanischem Reich und zaristischem Russland, und im Osmanischen Reich wirklich blühte eine Literatur und besonders Lyrik in westarmenischer Sprache. Als Völkermord an den Armeniern stattgefunden, ist natürlich die ganze Bevölkerung von Westarmenien, heute Osttürkei, musste auswandern. Deswegen 10 Millionen Armenien weltweit gibt es, und dass die Diaspora Armenier, also 7 Millionen, sprechen Westarmenisch und haben eigene Literatur. Insofern, man könnte auf Ihre Frage so antworten, dass mindestens über 2 literarische armenische Poesien kann man sprechen, Diaspora-Literatur und ostarmenische Literatur.
Vielleicht wäre das ein Punkt, um ein anderes Gedicht noch zu hören. André, Sie haben auch einige Gedichte übersetzt und mitgebracht. Ja, suchen Sie sich doch einfach eins aus und lesen Sie eins und sagen Sie, von wem es ist.
Ja. Also ich würde tatsächlich ein Gedicht lesen, das ich hier gestern fertiggestellt habe. Das ist das Gedicht Sinnflut von Hatschik Manukyan. Das ist ein durchgereimter Text und da habe ich doch einen Teil meiner Stunden damit verbracht. Hatschik Manukyan, Sinnflut. Nach dem Gebot des Herrn habe ich ein Schiff gebaut, ein wenig kleiner als das Schiff, das Noah baute. Mein Teil des Seelenbrots habe ich verstaut, für die bestimmt, für die sich Wasser braute. Der Startschuss fiel, ein Blitz scholl auf. Der Herrgott sagte zu mir, geh an Bord. Ein Augenblick nur war's, denn gleich darauf war der Himmel uferlos und raste fort. Mein Herz war voll, ich weinte los. Wie kann ich mich davon befreien? So geht's nicht, Gott, rief ich erbost, lass mich ertrinken auch in deinen Weihen. Denn in der Arche trifft mich auch der Tod, von Mutters Kindes schreiend tot beklommen. In diesem Unrechtsrichteraufgebot soll nur die Brut des Antichristen kommen. Was warst du, Noah, für ein Mann? Wie war das, sorglos in die Arche steigen? Der Tod ergoss sich weltvernichtend dann, um dich verschlang den Atemreigen. Du hast mich nicht gerettet, Noah, nie. Bis heute lässt du mich ertrinken. Ich bin das Kind, verwundet wie ein Vieh, mit der Hand am Archenholz versinkend. Hey, herzloser Sprössling des Lamech, was du gerettet hast, ist Tod und Klage. Die Sinnflut wird mich retten, ja, und ich, Herr, ich lasse die Arche dir entsage.
Finde ich schön, finde ich toll. Auch, dass endlich mal jemand auf die Idee kommt, sich bei Noah zu beschweren, dass er nur das Viehzeug rettet.
Ganz klassische Verfasstheit, aber auch eben eine Absage an Noah.
Ja, sehr schön.
Also es hat mich beeindruckt, ich wusste es tatsächlich, weil ich kann ja die armenische Schrift nicht lesen, wusste es bis zum Vortrag des Gedichtes am zweiten Abend nicht, dass es ein gereimtes Gedicht ist, und habe dann sofort hingehört und dachte, das ist ja aufregend, und habe mir dann von Aminui das Reimschema nochmal zeigen lassen. Es ist klassisch kreuzgereimt. Und es hat mich dann nicht mehr losgelassen, das Gedicht fertig machen zu wollen.
Es ist ja vermutlich so, dass keiner oder nur ein oder die kennen, ich weiß es nicht, von den deutschen Kolleginnen und Kollegen Armenisch spricht. Also
ja, fünf Worte, ja.
Aus was? Aus welchem Material? Und welchem Sprachgewisper und Getümmel übersetzt ihr dann jetzt bei dieser Dichterwerkstatt, die deshalb zwangsläufig verschieden ist von einer, bei der die Originale in Englisch sind oder in Spanisch oder in Französisch?
Ja, ja. Wir haben Interlinearfassung, die Aminui eingefertigt hat. Und das ist gewissermaßen die Zwischenstufe, dass man quasi über den Weg des interlinearen Nachübersetzens die Nachdichtung erstellt, also aus dem Text wieder ein Kunstwerk schafft. Und das ist eine Sache, eine Übung in Demut und Größenwahn zugleich, würde ich sagen. Also, dass man sich unter den großen Schirm des Schöpfers, der Schöpferin des Textes beugt und gleichzeitig den inneren Wahnsinn hegt, daraus wieder ein Kunstwerk zu machen.
Ja. Haben Sie oder machen Sie das erst nachher da schon mit...
Mit Ratschik haben wir noch nicht gesprochen, das ist morgen Vormittag wahrscheinlich dran. Aminui und ich, wir werden uns mit ihm zusammensetzen. Er kann, wenn er das möchte, auch den Text zurückübersetzt bekommen von Aminui. Das ist praktisch auch hier im Workshop so, dass wir uns da mit den Autoren dann auch abstimmen. Wir hören auch das Original vorgelesen. Und wir stimmen uns dann über Aminui und über das Team der Dolmetscherin und des Dolmetschers ab. Und dadurch haben wir vielleicht die größtmögliche Dichte, die uns anzunähern.
Ja. Ja. Letztlich ist es aber natürlich so, dass das letzte Wort der Nachdichter hat und nicht der Autor. Also es wird nicht beim Autor um Erlaubnis gefragt,
so ist es ja.
Darf ich die Zeile so und so formulieren, sondern es wird nochmal nachgefragt, wie funktioniert denn diese Zeile in Wirklichkeit?
Ja.
Und daraus werden dann Schlüsse gezogen. Und letztlich ist es aber wirklich wichtig zu sagen, dass der Nachdichter, der natürlich über die deutsche Sprache verfügt, was der andere Autor nicht kann, dass der das letzte Wort hat.
Aber wichtig bei diesem Beispiel ist ja schon von vornherein zu wissen, auch für den Nachdichter, bevor sie beginnen, wie traditionell, wie konservativ das Gedicht ist. Ja? Das ist doch schon meine erste
Grundentscheidung. Zumal wir das Lesen der armenischen Schrift nicht beherrschen und uns also dann ist es gut, wenn man es vorgelesen bekommt, weil man, dann hört man die Reime oder man kann sie sich zeigen lassen und anstreichen und man kann etwas auch zum Metrum sich sagen lassen. Also ich habe auch Texte dabei, die im Original gereimt sind, zu denen ich jetzt eine reimlose und eine gereimte Fassung habe, wo die reimlose, die dem Inhalt des Textes gemäßere ist und die gereimte ist noch so ein kleiner Ansporn, vielleicht im Nachgang doch noch die gereimte Fassung doch hinzubekommen.
Und versuchen Sie dann das armenische Metrum und Reimschema beizubehalten oder sagen Sie, das ist nun wirklich zu schwierig und das kann ich vor allen Dingen nicht bei einer Sprache, die ich nicht halbwegs spreche. Odile, die Frage geht an beide, die geht auch an Sie.
Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Schulen. Ich denke, das Deutsche ist kompliziert zum Reimen, weil immer Sinneinheiten reimen, also gerade so doppelte Wörter und so weiter. Und zum Beispiel Armenisch ist eine Sprache, die hat schon in den Wortendungen, also zum Beispiel die ganzen Itz, 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 Atz, Atz, Atz. Man kann gar nicht anders als innerlich reimen und so weiter. Und das ist im Deutschen viel, viel weniger der Fall, auch weil zum Beispiel die ganzen Verben ja nicht betont enden. Meine Poetik, aber das ist, glaube ich, wirklich unterschiedlich, ist die, dass ich sage, ein Metrum und ein Reimschema entsteht ja auch aus der Sprache. Also der Alexandriner in Frankreich, man kann auf Französisch sprechen und in Alexandrinern, ohne dass man es merkt. Und auf Deutsch ist es aber viel schwieriger. Insofern würde ich versuchen, immer auch einen Rhythmus hinzukriegen, aber der halt nicht künstlich wirkt, weil es wirkt einfach sonst schnell nach Büttenrede auf Deutsch.
Genau. Das heißt, die Gefahr ist dann, wenn ich versuche, das nachzumachen und möglichst direkt 1:1 zu übersetzen, dass die deutsche Übersetzung ungemein künstlich und manieriert und affig und daneben eigentlich klingt, obwohl es das im Original gar nicht ist, weil es im Original natürliches Sprechen ist, das ist aber, weil sich die Sprache in ihrem natürlichen Rhythmus schon reimt. Natürlich. Wann beginnt im Sinne einer klassischen modernen armenische Literatur und armenische Lyrik? Und was waren die stärksten Einflüsse auf die ab Ende des 1880 oder 1900?
Also es gibt eine sehr ausgeprägte Literatur der Vormoderne und der Moderne mit großen Autoren, also Autoren, die zur Weltliteratur gehören, also ein Dichter wie Siamanto ist ein großer Dichter. oder Ruben Sevak, den ich auch nachgedichtet habe. Das sind Dichter, die von großer Kraft einerseits noch in der Tradition wurzeln. Also man muss eben wissen, dass das ein großes altes Kulturvolk ist, das auch in der Zeit, wo wir hier in Europa im Mittelalter noch mal mit dem Knüppel rumrannten, in den Klöstern saßen und das Wissen der Welt aufgehoben haben. Und diese Tradition spielt eine Rolle und natürlich auch das Anbranden der Moderne spürt man auch in diesen Texten. Und diese erste große oder zwei großen Generationen der modernen Dichter Armeniens, die zu einem erheblichen Teil auch Westarmenier waren, sind dann auch 1915 und 1916 im Zuge des Genozids exekutiert worden, regelrecht ausgerottet. Also das ist ja eine typische Bewegung des Genozids, dass man die Kulturspitzen vernichtet. Und dieses Trauma zeichnet auch die Kultur. Ich möchte jetzt neben der Literatur auch die Musik dazu nennen, denn es ist auch eine große Musiknation, Musikernation. Zeichnet dieses Volk bis heute. Und gleichzeitig Begegnung mit Armeniern, als ich dorthin kam und Gedichte vorlas, wie man darauf reagierte, das war natürlich auch eine Form von nach Hause kommen, wie man sich das wünscht, weil da waren Menschen, die liebten Gedichte, weil die Sprache heilig ist, die Schrift heilig ist, sind eben auch die Gedichte heilig. Und wenn man sich da besonders ins Zeug legt und ein Gedicht dabei hat, wo Leute um einen rum aufspringen und jubeln und einen in den Arm nehmen und die nächste Flasche Ararat geöffnet wird, das berührt einen sehr. Und ich glaube, das steht in dieser Tradition, die einerseits aus sehr alten Quellen schöpft, andererseits durchaus die Moderne annimmt und gleichzeitig, dass die Armenier auch spüren, wenn man sich für ihre Kultur interessiert, für ihr Schicksal interessiert, dass da die Herzen aufgehen und man plumpst hinein und kommt gar nicht wieder raus, was man auch gar nicht will. Und es gibt aber zuvor auch wundervolle Liebeslyrik zum Beispiel, also ganz großartige Liebeslyrik, wo sich also auch die Kulturkreise auf eine Weise überschneiden, dass es ganz leuchtend, ganz groß ist. Ja.
Ich habe mich vorhin bei dem Gedicht von Noah, bei der Schimpfrede sozusagen gegen Noah gefragt, ob das auch ein verstecktes, fernes Echo auf den Völkermord noch ist, ob das noch mit drin steckt. Also mein Bauch sagt mir ja, ne? Beweisen kann man es nicht.
Das Echo hält ja auch in den Begebenheiten der letzten Jahre nach, die gewissermaßen ja immer wieder eine Spiegelung des alten Schicksals sind. Ja.
Ich würde gerne noch Gedichte hören. Sie haben noch Dinge, die Sie übersetzt haben. Einfach die Bitte, ein, zwei oder auch drei zu hören. Wir sollen nicht nur über Literatur reden, sondern die Literatur soll vor allen Dingen auch selbst reden.
Ich habe mal vor ein paar Jahren mit Violette Gregorian zusammengearbeitet in Berlin. Also ich hatte tatsächlich 2 Jahre Armenisch studiert. Ich wollte diese Gedichte von Violette übersetzen können mit ihr zusammen und natürlich auch mit Hilfe von bereits erfolgte englische und französische Übersetzungen, weil die sind so vielschichtig. Sie arbeitet da so viel Andeutungen über Mythen aus der ganzen Welt, über speziell armenische Mythen und dann wechselt sie die Sprachebenen, dann kommt sie ja aus Teheran. Die ganzen Bilder und die Ebenen, in jedem verbirgt sich was und insofern müsste ich sowieso mit der Autorin zusammenarbeiten, um das gut übersetzen zu können.
Es ist außerdem so, dass es oft eine Falle ist, aus dem Englischen als Umweg zu übersetzen, weil die englischen Übersetzungen oft unterkomplex sind und die englische poetische Sprache auch nicht nach dem Komplexen strebt immer. Und deshalb muss man immer, finde ich, wenn man das Englische an seiner Seite hat, muss man immer nochmal nachfragen, nochmal kritisch sein. Im Englischen ist ganz besonders.
Das ist interessant, weil ich habe jetzt hier mit Karen zusammengearbeitet, der ja in den USA lebt und seine eigenen Gedichte oft selbst übersetzt, hin und her im Ping-Pong. Und dann guckt er immer so, manchmal so, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu erklären, was er im Englischen hat, und dann sagt er oft, ja, aber das ist ein bisschen unterkomplex, sagt er selbst irgendwie.
Ich finde, das direkt aus dem Armenischen ins Deutsche zu übersetzen, ist viel vorteilhafter auch deswegen, weil die lexikalischen Strukturen, die Wortbildungsprinzipien im Deutschen sehr entsprechen den Prinzipien der Wortbildung und Strukturen im Armenischen. Deswegen, ich finde auch, dass es da ideal ist, diese deutsch-armenische Übersetzung.
Dann wird es Zeit, dass noch mehr übersetzt wird. Aber wir wollen jetzt noch Texte hören.
Genau, das ist ein Gedicht, das nennt sich Die Stadt und es ist ein ganz langes Gedicht aus vielen, vielen, vielen Teilen. Macht und ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Teil an und dann können wir schauen, ob wir weiter wollen. Die Stadt. Schleimiger, alles verschlingender Leim, unverdaulicher Brei, ätzender Nektar, Ring des Bösen, fleischfressende Pflanze, die ihre Blätter über mir schließt, dunkles Aquarium, Mausoleum, sich stetig wandelnder Zauberteppich am Boden eines tiefen Brunnens oder vielleicht
Was noch könnte sie sein? Welche Namen kann ich noch anrufen? Sieh nur, wie Fliegen ihr Gesicht bedecken. Doch sie zuckt nicht mit der Wimper. Sieh nur, wie ich einen Spiegel an ihren Mund halte. Und er beschlägt nicht. Sieh nur, wie ich ihre geschlossenen Lider anhebe und die Pupillen sind nach innen verdreht. Aber sie ist nicht tot. Sie lacht. 10-mal wird sie dich umranken, traurig, schwarz, mit Feind und Weh, mit Angst und Schnee, wird dich mit Zungenbrechern fesseln, dich verhexen, wird dich blenden, wird dich mit wundersamen Funken locken. Und wenn du nur den Finger rührst, dich zu befreien, sie hält dich auf, umklammert dich mit ihrem Todeszauberring, windet sich schlangengleich um dich und sollen dir womöglich Flügel wachsen, entkommst du der Umarmung nicht. Sie belauert dich, wird dich noch mit geschlossenen Augen finden, wird dich verlachen mit geschlossenen Lippen, dich anfauchen mit dem Rückenmark. Recht ist schlecht und schlecht ist recht, recht ist schlecht und schlecht ist recht und recht nicht recht und schlecht nicht schlecht.
Weiter.
Meine Stiefmutter hat mich in den Wald geführt, damit ich mich verliere. Ich streute meine Perlen auf den Weg und als der Mond hell schien, las ich die glänzenden Kügelchen auf und fand den Weg nach Hause. Meine Stiefmutter hat mich in eine große Bibliothek geführt, damit ich mich verliere. Ich zog einen Faden aus meinem Hemd und band ihn an den Umschlag des ersten Buches, das ich sah. Ich trennte den Stoff weiter auf und Faden um Faden zog ich mich aus, streifte Reihe um Reihe durch die Gänge des geschriebenen Worts. Am Ende wickelte ich den Faden zu einem Knäuel und verfolgte Schritt für Schritt meinen Weg zurück. So fand ich aus dem Labyrinth heraus und kam nach Hause. Meine Stiefmutter hat mich in die Stadt geführt, damit ich mich verliere. Meine Halskette in zwei, mein Hemd vorbei. Brüderlein, werde ich sagen, nach rechts bin ich abgebogen, da hat mich der Schlangenbeschwörer verzaubert, er hat mich bestohlen, oh, wie er mich bestohlen hat. Hat diese Musik gespielt, die Faser um Faser, Kringel um Kringel, Schlinge um Schlinge mir Worte aus der Kehle entlockt hat, ganze Ströme an Wörtern, an köstlichen Wörtern, die auf der Zunge zergehen, ewige Beiwörter, die einmal am richtigen Ort auf immer da bleiben, so viele unausgesprochene Namen, die den Gaumengrund streicheln, durch Gaumenadern streichen, aber über die Lippen kommen sie nicht. Brüderlein, werde ich sagen, nach links bin ich abgebogen, da hat mich der Seiltänzer verhext, er hat mich bestohlen, oh, wie er mich bestohlen hat. Meinem geschmeidigen, bereitwilligen Körper hat er Bewegungen entlockt, die Faser um Faser, Kringel um Kringel, Schlinge um Schlinge, er hat mich gespannt wie ein Seil, hat mich nach oben geschleudert, mich wieder heruntergeholt, hat mich nach vorne gebogen, ich stürzte kopfüber herab und schoss wieder hoch, er balancierte mit mir am Rande des Abgrunds. So wiegte er mich. Brüderlein, werde ich sagen, ich bin nach oben geflogen, ein Stern ist an mich geprallt, bin wieder runter, auf einen Felsen geknallt, das Gras hat mich gestochen, das Wasser mich gebissen. Da stand ich nun, geknickt und ungeschickt, die Augen aufgerissen, die Kehle zugeschnürt, mit weichen Knien, kaltem Herzen, die Stimme dumpf, die Seele stumpf, kein klarer Gedanke mehr übrig.
Ja, vielleicht mal bis dahin, was mir auffällt, auch dadurch, dass ich ein bisschen auf ihr Platz schielen kann. Das klingt ja nach Poesie, aber nach einer sehr prosanahen, nach einem sehr prosanahen Sprechen. Die Frage ist, also diese lange prosanahen Zeilenbrechung, ist das typisch für armenische Lyrik?
So ist es. Sogar in der mittelalterlichen Poesie, es ist die Metrik, Syllabo, die Zahl der Silben und die Betonung eine Rolle spielt. Ja, das ist wie freie Gedicht, ja, freier Text, auch im mittelalterlichen schon Literatur. Und das merkt man auch dann in der neuen Stufe.
Die Sätze werden durch die Klänge weitergetrieben oft. Die
Klangassoziation. Das gibt es ja auch im Deutschen, Hans. Ja. Das gibt es bei dir. Ja. Das gibt es in der Lyrik, die du schreibst. Da generiert sich die folgende Zeile, das folgende Wort, die folgende Zeile oder die fünf Folgen jeweils vielleicht aus dem Klang oder aus einer Sinnähnlichkeit oder Bildähnlichkeit des Vorhergehenden. Das ist ja sowas.
Ja, aber nur erst in der Moderne natürlich.
In der modernen Lyrik, ja.
Nicht aber in der traditionellen. Gibt im Armenischen ist es anders, habe ich jetzt gerade eben erfahren. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass natürlich die ganzen Versformen, nach denen früher Dichter gearbeitet haben, wenn sie in der deutschen Sprache gearbeitet haben, von anderswo übernommen worden sind. Ne? Also Sonett, dann Hölderlin, die Oden und so weiter. Das heißt, der freie Vers, der wirklich echte freie Vers, ist erst durch Anarchisten hier eingeführt worden, im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert.
Durch wen?
Unter den französischen Symbolisten gibt es Dichter, die sagen, freie Vers ist eine politische Forderung der Anarchisten.
Was ich für ein Gerücht halte. Ja, okay. Um 1900 und vor allen Dingen dann nach der Russischen Revolution, in dieser Zeit, was hat denn da die armenischen Literaturen, insbesondere die Lyrik, am meisten beeinflusst? Weil Armenien ist ja dann, ich weiß nicht genau, war 1920, vermute ich mal, eine eigenständige, aber Sowjetrepublik geworden. Ja. Dann haben wir ein ganzes Universum von Ideologie, die in diese Autorinnen und Autoren dann hineinwirken, in ihre Köpfe, in ihre Ohren hineinwirken, dem sie sich auch gar nicht entziehen können, vielleicht zu Recht nicht entziehen wollen. Wie stark ist dieser Einfluss der Sowjetliteratur und was gibt es noch für andere starke Einflüsse?
Ja, Sie haben recht, nach dem Ersten Weltkrieg ist Armenien eine zunächst unabhängige Republik 1918 bis 1920. Und das aber dauert noch wirklich 1918 bis 1920. Dann findet die Sowjetisierung Armeniens 1920, weil die türkische militärische Einheiten, die auch kaukasische, muslimische Armee ist, wollten natürlich den Genozid auch im Osten Armeniens zu vollenden. Und einzige Möglichkeit für die Armenier war, der russischen Revolution anzuschließen, um einfach Schutz zu haben. Insofern auch in diesem Gedicht Sintflut und dieser Protest gegen Noah. Es ist nicht nur Echo und Erinnerung an diesen Genozid, sondern es ist sehr aktuell, denn dieser Genozid jetzt ist wieder lebendig geworden und will bis zum Ende des Zieles dieses Triumvirats von Jungtürken zu bringen. Und das hat man auch explizit bei dem Sieg, bei der Siegesparade in Baku, als man besetzt hat und Karabach de facto okkupiert und ethnisch gesäubert hat. Man hat genau auch Bezug genommen, nicht die Armenier selbst, sondern gerade Erdogan und Aliyev, also aserbaidschanischer Staatschef, haben sie gesagt, nun jetzt ihre Träume erfüllt und wir haben jetzt diese Freude, euch Volk mitzuteilen, dass wir so weit sind und wir werden auch dann weitergehen und auch Jerewan besetzen und so weiter. Über die Identität nochmal ganz kurz von Armenien. Alle Armenier, die alle 10 Millionen Armenier vereinigt, ist das diese 3000-jährige Kulturgeschichte, 1700-jährige Geschichte von armenischen Kirche, 1600-jährige Geschichte von armenischen Alphabet und es werden diese 100-jährige traumatische Geschichte von Genozid. Diese Kontinuität, auch die Poesie und die Lyrik, schöpft von dieser natürlich langen Kulturgeschichte Armeniens, von eigener mittelalterlicher Literatur natürlich, aber auch sehr stark beeinflusst ist natürlich von europäischen literarischen Prozessen in Europa und weltweit. Warum? Armenier, da sie im 19. Jahrhundert keine Möglichkeit hatten, weder im Osmanischen Reich noch im Russischen Reich eigene Hochschulen zu besuchen, weil die armenischen Schulen wurden in beiden Teilen geschlossen, fuhr natürlich nach Europa studieren. Auch hier Deutschland, in Berlin, Jena, Leipzig, Heidelberg, München waren sehr viele armenische Studenten, die natürlich diese Ideen dann nach Armenien brachten, auch Symbolismus und Dekadenz und alle literarischen Strömungen, die Europa kennt, kennen auch Armenien und auch haben gefolgt diesen, auch die westarmenischen Autoren, besonders in Konstantinopel, aber auch in Ostarmenien, sogar in sowjetischer Zeit in den ersten Jahren oder Jahrzehnten hat man noch diese europäische Einfluss, kann man sagen. Und Sie haben gefragt, wann beginnt überhaupt die neue armenische Literatur? Das beginnt im 19. Jahrhundert mit dem Roman Die Wunden Armeniens von Khachatur Abovian. Er gilt als Begründer der neuen armenischen Literatur. Es ist ein wunderschöner Roman. Aber wie gesagt, danach kommen die eigenen, von eigenen Wurzeln kommende Themen, als auch die universellen Themen, die man kennt von Europa.
Sprung von der Zeit der Klassenmoderne in die Gegenwart und die würde ich dann anzielen den Beginn mit der Staatsgründung, also 1991. Was gibt es da? Was ist die neue Literatur Armenien seit 1991? André Schinkel, Frau Kennel, ich weiß nicht, wie gut oder wie nicht so gut Sie Bescheid darüber wissen.
Es gibt also sowohl eine Literatur, die auch noch aus dem Traditionellen schöpft, aber es gibt auch sehr wohl eine neue, eine avantgardistische Literatur, Mir fallen diese Texte von Violette auch durchaus als Slam-Texte auf. Ne? Das sind ja gewissermaßen Slam-Texte, die also auch mit Binnenreimen und Strukturen arbeiten. Und das ist ja eigentlich eine Sprache der Welt, die man, also wenn man sie übersetzt bekommt, überall versteht. Und es gibt aber gleichzeitig auch nach wie vor Traditionalisten, die also noch in den alten Maßen arbeiten und schreiben und wirken auch in die Welt hinein. Und die Welt wirkt auch auf Armenien zurück. Und so ist das ja eigentlich auch gewünscht.
Okay. Haben Sie noch mehr Texte, die Beispiele für das sein könnten, was Sie gesagt haben?
Ich hätte noch von Vahai Arsen ein, der heißt Shushi. Shushi ist ein Symbol für den Verlust von Bergkarabach. Das ist die alte kulturelle Hauptstadt von Bergkarabach. Ich war auch in Shushi und das ist eine zerstörte Stadt und jetzt umso mehr zerstörte Stadt. Und der Text ist auch einer der jüngsten Texte, die hier angekommen sind. Vahai Arsen, Shushi. Habt ihr die verbrannte Erde gerochen? Sie riecht wie die Hölle mit dem Geschmack eines verkohlten Leichnams. Aber die Seele ist jenseits der Berge, immer jenseits der Berge, wie eine verlorene Heimstatt, wie Shushi, die meine zu sein scheint, aber gefangen ist hinter deinen Bergen. Habt ihr den Geschmack einer Mine gekostet, das Metall im Nebel eingeatmet und eurer Taubheit nachgelauscht? Dem Geräusch, das ringsrum alles hallend erfüllt, wenn es nichts als dieses Geräusch gibt und deine Bilder und Träume augenblicklich verwischen? Aber das ist egal, deine Augen wollen das sehen, sie wollen das um jeden Preis sehen. Habt ihr die Mine am Abend explodieren sehen? Sie bringt Tod und Lärm und ist doch schön, als ob Glühwürmer die Explosion ausatmen, als ob das Feuer der Explosion in dem Dröhnen nachgeht, vor dem Fond des Waldes ein feuriger, eiserner Sonnenuntergang, der zum Memorial und zum Willen wurde, auch wenn es zuvor Panik und Herzrasen gab. Aber dann wird eben die Mine wiedergeboren, in der friedlichen, in der bereits unverwundbaren Nacht, und du ballst die Fäuste im Bett, und mit geschlossenen Lidern siehst du jene wachenden Berge, hinter denen Shushi auf dich wartet.
Starkes Gedicht.
Und ich glaube, das steckt die ganze Tragödie drin und auch wie ein Volk, das sich bedroht sieht, eben auch im Gedicht sich versucht, in irgendeiner Form wehrhaft zu machen, also auch zu erstarken.
Ja. Ist dieses Gefühl der Bedrohung, also von Ost und West, von Aserbaidschan, von der Türkei, ja, prägend für die gegenwärtige armenische Literatur, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und Sie haben auch gefragt nach der Unabhängigkeit Armeniens 1991. Ab 1991, es ist eine Befreiung. Man darf jetzt über alles reden. Auch über den Genozid zu reden war in sowjetischer Zeiten.
War das auch eine Befreiung für die Literatur?
Ja, dann, das war ja gerade die Befreiung für die Literatur. Nicht nur für die Gesellschaft, Sie haben recht. Erstmal für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Literatur. Weil, wie gesagt, selbst die Themen über den Genozid waren nicht so in stalinistischer Zeit sowieso verboten, also auch diese Denkmal, Genozid-Denkmal auf Schwalbenberg, Zizernagabest, es war ein Kampf, dass es überhaupt gebaut werden könnte und erst nach dem Tauwetter von Chruschtschew war es erlaubt und auch gerade bei Violette, diese emanzipatorische Frauen, weil es ist wirklich traditionelle Gesellschaft. Und
ja, genau, da wollte ich jetzt drauf kommen, auch, dass wir ein bisschen den Kreis zum Anfang schließen zu dem Gedicht, das Violette Grigorian gelesen hat. Wir wissen, das ist keine Überraschung, dass im Vergleich zu Europa, zu Mitteleuropa, zumal Armenien immer noch eine sehr religiöse, eine sehr traditionelle, auch eine sehr patriarchalische Gesellschaft ist. Wie steht es mit der Weiblichkeit in der Lyrik, in der Literatur von Armenien? Wie steht es da mit feministischen Texten? Wie steht es da mit Empfindlichkeiten der Gesamtgesellschaft? Also wenn wir da eine Feier der Klitoris hören von Violette Grigorian, wenn sie sowas in Armenien liest, wenn sowas im Radio oder im Fernsehen oder in der Zeitung stünde, könnte es überhaupt in der Zeitung stehen? Würde es überhaupt im Radio gesendet werden? Wie viel Protestgeschrei von konservativen und rechten Männern und Frauen gäbe es da?
Violette Grigorian natürlich hat angefangen, bereits in sowjetischer Zeit so zu schreiben, ja. Nicht nur jetzt nach 1991. Und das war wirklich, diese emanzipatorischen Themen und so weiter waren tabu. Also mit vielen anderen Tabuthemen, das war auch natürlich besonders in unserer Gesellschaft tabu. Und ich weiß, weil ich auch durfte vermitteln zwischen der Übersetzerin in Armenien, sie hat gesagt, ich übersetze diese Passagen nicht, weil das war unmöglich, ja. Aber wir haben gesagt, aber es ist auch nicht möglich auszulassen, das geht auch nicht. Und das war schon selbst kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und deswegen, man hat das, was damals noch in sowjetischer Zeit Violette geschrieben hat, als Provokation, als sehr mutige Sache. Und dann musste sie sehr viel einstecken, auch gesellschaftliche Kritik, nicht nur jetzt im literarischen Bereich, auch persönlich. Aber jetzt, viele Frauen jetzt haben angefangen, auch darüber zu sprechen, und es geht, entwickelt sich zu Richtung Normalität.
Ich weiß nicht, ob ich die emanzipatorisch nennen würde, das klingt so ein bisschen altbacken. Ich würde sagen, das sind selbstermächtigende Texte, genau. Die den Körper ins Zentrum setzen, die Lust, das Begehren, und das ist keinesfalls normal hier. Also das ist auch hier noch nicht selbstverständlich, jedenfalls nicht in der Lyrik. Ich schreibe in diese Richtung, muss ich sagen, deshalb bin ich da auch sofort darauf angesprungen. Und ich habe junge Frauen, die kommen und sagen, wow, wie toll, dass sie solche Worte überhaupt da ins Gedicht nehmen und so. Das ist nicht so selbstverständlich. Und ich habe das Gefühl, das war eine Explosion von Themen, von Stilen, von Poetiken. Und das hat mich sofort begeistert, weil das hat mich einfach auch an hier erinnert auf eine Art, wo auch sehr viel gerade los ist in der Lyrikszene und man sehr unterschiedlich schreibt und auch schreiben kann. Und so ein bisschen kam mir das vor. Und dann waren ganz viele Texte, die mich ebenso wie dieser sehr begeistert haben.
Faszinierend war, das auch hier zu sehen. Es sind ja auch drei Dichterinnen eingeladen. Die sind alle drei, jede für sich, eine starke Frau. Ne? Die Kohara ist ja eine Königin eigentlich. Ne? Und die AB ist eine, die spricht auch mit einer gewissen Traurigkeit und mit einer gewissen Melancholie. Aber die hat eine ganz starke Stimme. Das ist eine starke Stimme, die eine Kraft hat und die auch... Also im besten Sinne, die Gedichte sind gar nicht kompliziert, die kann man ganz gut verstehen, aber sie haben trotzdem einen ganz feinen Bau und eine große Kraft. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Aminoy oder was Baudet beschreibt, dass da eben etwas vorhanden schon ist, was eben ja, sich hoffentlich jetzt auch Bahn bricht. Und bei Gohar ist es zum Beispiel auch ganz viele Liebesgedichte, philosophische Gedichte, Haiku-artige, epigrammatische Texte, wo man sieht, dass da ein großes Bewusstsein ist. Und ich glaube, Dichterinnen gab es eigentlich immer. Ich könnte davon noch zwei kleine Sachen lesen.
Ja, bitte.
Ja. Gohar Galstian, Wind. Auf dem Seil tanzend, wie ein Vogelschwarm, der Seiltänzer. Frohe Reigen bilden die Kleider, auf der Flucht vor den Seilen, Parade der gelösten Knöpfe, der gelösten Fesseln und Gürtel, ineinander verschlungen, mein Rock umschlingt dein Beinkleid, mein Hemd deine Hemdsärmel, auf der Flucht vor den Leibern, tanzend auf dem Seil, der Seiltänzer wie ein Vogelschwarm. Das ist ein Liebesgedicht, das quasi mit dem Phänomen des Windes arbeitet. Und es gibt also auch ein längeres Liebesgedicht von ihr, das ist ein Wechselgesang, wo wirklich auch die romantische Liebe aber eben auf gleicher Ebene besungen wird. Ja. Ein kleines noch, 4,5 Zeilen. Über die Fische. Obwohl die Fische die Schwingen der Abgründe sind, ist es schade, dass sie nicht singen können. Oder singen sie vielleicht in den Wassern? Und wir sind es, die sie nicht hören. Das ist dann doppelt so schade.
André Schindel, Sie waren mehrfach, glaube ich, in Armenien.
Ich war zweimal in Armenien und einmal in Bergkarabach. Ja.
Gegenwart, gibt es sowas wie eine Literaturszene in Armenien? Es gibt mehrere, etliche Universitäten. Gibt es Verlage? Können die überleben?
Nicht so große Verlage, aber es gibt Verlage.
Verkaufen? Ja. Gibt es Literaturszene? Das heißt, gibt es Literaturzeitschriften oder Zeitschriften mit Literaturbeilagen? Ja. Oder dass literarische Texte in Zeitschriften veröffentlicht werden können? Oder gibt es Institutionen, die regelmäßig Lesungen veranstalten? Gibt es literarische Vereine, Dichtergewerkschaften, was auch immer? Wie sieht das aus?
Also es gibt den armenischen Schriftstellerverband, der, denke ich, die offiziellste Vereinigung von Schriftstellern in Armenien ist, mit Hauptsitz in Jerewan. aber auch mit Sitz in jeder Provinzhauptstadt. Es gibt auch eine relativ enge Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und es gibt auch, also durchaus auch eine offizielle Aufmerksamkeit für Literatur, weil eben Literatur, die Sprache, die Schrift etwas Besonderes, einen besonderen Stand hat in Armenien, dass es auch das Offizielle gibt. Und es gibt aber auch eine alternative Szene, die avantgardistische Szene gibt es auch. Es gibt Zeitschriften und als ich dort zu Gast war und eine Lesereise durch 4 Städte machte in Armenien, sind meine Gedichte auch in Tageszeitungen erschienen. Woran sich manche Tageszeitung hier gerne ein Beispiel nehmen darf.
Ja. Ja.
Also nicht, es geht gar nicht um meine Gedichte, aber überhaupt um Gedichte. Ja. Ne? Dass Gäste aus Deutschland kamen, es gibt einen literarischen Austausch über Sachsen-Anhalt, das das Partnerland der EU für Armenien ist. Gibt es einen Freundschaftsvertrag mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis des Landes Sachsen-Anhalt und dem Armenischen Schriftstellerverband. Der funktioniert seit fast 15 Jahren. Armenische Autoren nach Deutschland eingeladen werden, dass deutsche Autoren nach Armenien fahren, dass wir uns übersetzen, dass wir öffentliche Veranstaltungen auch hier machen. Es gibt in Sachsen-Anhalt ein kleines Festival, die Interlese. Da ist bei jedem Festival mindestens ein armenischer Autor, eine armenische Autorin eingeladen. Die letzte Autorin, die zu Gast war, war Hermine Navazadjan. Das war wenige Tage, nachdem Bergkarabach gefallen war. Das war eine der berührendsten Veranstaltungen, die ich in meinem Leben moderiert habe. Ja.
Frau Trost, dann Sie auch die Frage noch nach der manifesten Literaturszene.
Ja, auch es gibt eine Niederlassung von PEN in Armenien Museum und auch literarische Zeitschriften, zum Beispiel, wie gesagt, Schriftstellerverband hatte auch eigene literarische Zeitschrift, Garun hieß es, Frühling. Es gibt sehr viele Verlage, besonders nach 1991. Ich habe auch jetzt mitgebracht einen Katalog solcher Verlage, die auch übrigens ausländische Literatur herausgeben, auch in den sowjetischen Zeiten, man war sehr gut trotzdem, gerade in kaukasischen Republiken und im Baltikum, man war etwas freier in sowjetischer Zeit und man hatte auch sehr viel europäische Literatur übersetzt und man kennt sehr gut moderne, ausländische, aus unserer Sicht, Literatur und es gab extra Zeitschrift. Jetzt gibt es davon viel mehr.
Zum Schluss gibt es ein Gedicht, mit dem wir uns verabschieden können. Oder denn? Ich frage es nicht, ich weiß nicht.
Ja, ja, ich kann dann einfach noch mal eins aus der Stadt, vielleicht eins, was auch hier in der Werkstatt ist. Also sie hat ganz oft so eine Art innere Dialoge, in denen sie sich selber anspricht. So einer. Ja, genau. Es ist auch aus diesem Stadtgedicht. Hör mal, Violett, untersteh dich. Steck bloß nicht die Nase zur Tür raus, sonst beißt sie der Butzemann ab. Stell bloß nicht den Fuß auf den Boden, sonst beißt ihn der Boden ab. Schenk bloß nicht dein Herz einem Mann, sonst reißt der Mann es dir aus. Hör mal, Mädel, untersteh dich und protz hier nicht rum. Mach keinen auf Goggel, auf Mogeln, sonst kratzt man dir die Augen aus. Und wenn du traurig bist, gib dich nicht hin. Dem Wasser, der Kaulquappe, dem Käfer, sonst löscht man dir dein Feuer. Greif bloß nicht nach den Sternen, erklimmst sowieso nicht die Anhöhen der Stadt. Sag mal, glaubst du, du hast Geburtstag? Sag mal, glaubst du, du bist hier die Kandidatin auf Listenplatz 1? Sag mal, glaubst du, du hast 4 Asse auf der Hand? Sag mal, glaubst du, du bist Mitglied in der Partei? Sag mal, glaubst du, es ist plötzlich Frühling? Du kleine Violett, du dummes Mädchen, du Schlawiner, unvollendet, kaputt und mitgiftlos, bar und bloß und guck in die Luft. Reiß dich zusammen, schau dich um, find den Richtigen, heirate ihn auf einer fernen Insel und dann sitz zu Hause rum und zieh die Faser durch deine Spinnwirtel.
Ja, vielen Dank, das war's. Danke, dass Sie da waren. Danke, Odile Kennel, André Schinkel, Aminohi Trost und Hans Till, der heute ganz zurückhaltend war. Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Diskussion, mit einem Gespräch aus dem Künstlerhaus Edenkoben aus der Reihe Poesie der Nachbarn, Dichter übersetzen Dichter.